das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen.
Einen wunderschönen Sonntagabend Ihnen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Auf die Nachrichten schaut später Konstantin Schreiber und viel Sportliches vom Sonntag hat Julia Büchler.
Guten Abend.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Es wurde ausführlich über die Fähigkeiten des Taurus und Einsatzmöglichkeiten in der Ukraine gesprochen. Deshalb überrascht es nicht, dass ein paar mitgeschnittene Schallwellen politisch so hohe Wellen schlagen. Durch die Abhöraffäre bei der Bundeswehr stehen brisante Fragen im Raum. Wie konnte sich der russische Geheimdienst in eine Videokonferenz hoher Luftwaffenoffiziere einfach so einklinken? Und hat der Bundeskanzler bei seiner Ablehnung von Taurus-Lieferungen an die Ukraine wirklich die richtigen Argumente? Eins haben die Russen mit ihrem digitalen Lauschangriff auf jeden Fall schon erreicht: ordentlich Unruhe zu stiften. Gabriele Dunkel.
Anspannung ist auf den ersten Blick bei Verteidigungsminister Pistorius nicht zu erkennen. Doch das kurzfristig einberufene Pressestatement deutet wohl auf den Ernst der Lage hin. Er ruft zu Geschlossenheit auf und warnt, die deutsche Politik dürfe nicht den Fehler machen, Russlands Präsident Putin auf den Leim zu gehen.
In jedem Fall heißt das, dass wir uns auf jede Form von Krieg einstellen müssen, eben auch den eines Hybriden, eines Informations-, eines Desinformationskrieges. Denn dafür ist das hier ein sehr anschauliches Beispiel. Inhaltlich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wenig Neues aus diesem Telefonat. Jedenfalls bisher scheint das so.
Von personellen Konsequenzen will Pistorius zumindest heute nichts wissen. Erkenntnisse über weitere Leaks oder das Mithören von weiteren Telefonaten liegen ihm bislang nicht vor. Der ARD-Sicherheitsexperte spricht von einer offenbar großen Sorglosigkeit.
Die Art und Weise, wie hier über eingestufte Themen, möglicherweise geheim eingestufte Themen, grob fahrlässig kommuniziert worden ist, gibt Anlass zu schlimmsten Befürchtungen. Möglicherweise sitzen die Russen auf einem ganzen Berg von Kommunikationsmitschnitten dieser Art, dass das eben kein Glückstreffer war. Und dann hätten wir in der Tat ein richtiges Problem.
Unbeantwortet noch die Frage, wie Moskau mithören konnte. Im Bericht aus Berlin geht der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter davon aus, dass Moskau an die Zugangsdaten zu dem Meeting gekommen ist.
Es verdichten sich leider Hinweise, dass offensichtlich ein russischer Teilnehmer sich in die WebEx eingewählt hat und das offensichtlich nicht auffiel, dass dort eine weitere Zuwahlnummer war. Ich halte es für staatspolitische Verpflichtung, deutlich zu machen, dass dies uns alle sensibilisiert, wie leicht Russland Zugang zu solchen Konferenzsystemen findet.
Die Union sieht daher dringenden parlamentarischen Aufklärungsbedarf und beantragt eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. In dem veröffentlichten Gespräch erörtern die Offiziere Einsatzszenarien für den deutschen Marschflugkörper. Ein schneller Einsatz wäre nur mit Beteiligung deutscher Soldaten möglich. Eine Taurus-Ausbildung ukrainischer Soldaten wäre für einen Einsatz in alleiniger Regie möglich, würde aber Monate dauern. Erste Ermittlungserkenntnisse zu dem russischen Leak soll es in den nächsten Tagen geben.
Was im Gazastreifen in diesen Tagen vom Himmel fällt, kann den Tod bringen bei den Angriffen der israelischen Armee auf Hamas-Stellungen oder wie hier das Überleben sichern, zumindest für ein paar Stunden. Unter anderem die US-Luftwaffe wirft seit gestern Fallschirme mit Lebensmittelpaketen und Medikamenten ab. Doch die Hilfslieferungen aus der Luft, die reichen bei weitem nicht und sie können nicht gezielt verteilt werden. Chaos bei der Verteilung hat ja erst am Donnerstag nach Angaben der Hamas mehr als 100 Menschen das Leben gekostet, beim Massenansturm auf einen Hilfskonvoi. Für die Betroffenen ist das alles eine zusätzliche Katastrophe inmitten von Krieg und Vertreibung, wie Astrid Halder berichtet.
Die Menschen im Gazastreifen kämpfen verzweifelt um Lebensmittel. In Gazastadt plündern sie heute Konvois mit Hilfsgütern. Eine geordnete Verteilung gibt es schon länger nicht mehr. Mehr als 500.000 Palästinenser sind laut UN vom Hungertod bedroht. Wenige Kilometer weiter in einer Schule der Vereinten Nationen treffen wir Hadil Fuda. Mit ihrer Familie hat sie hier Zuflucht gefunden. Ihr Mann Mohammad hat sein Leben verloren, als er für die Familie Essen besorgen wollte. Am Donnerstag war er zu dem Hilfskonvoi gelaufen, bei dem viele Palästinenser starben. Ich sagte ihm, geh nicht. Er antwortete, wir hätten ja nichts zu essen und zu trinken und er würde mit Mehl wiederkommen. Die Familie ist überzeugt, das israelische Militär hat auf Mohammad geschossen. Das israelische Militär teilt hingegen mit, die Menschen seien im Gedränge erdrückt worden. Nur auf Plünderer, die Soldaten bedroht hätten, sei geschossen worden. Unabhängig überprüfen lassen sich die Schilderungen nicht. Fest steht nur, die Menschen in Gaza wissen nicht weiter. Auch Familie Fuda fürchtet, dass sie nicht mehr an Essen kommt. Sie sorgen sich vor allem um die Kinder in der Familie. Wir haben nur Brot, nichts anderes. Die anderen Dinge sind sehr teuer. Ich habe kein Geld und muss betteln, damit die Kinder überleben können. Damit diese Szenen nicht zur Normalität werden, fordern viele Staaten, unter ihnen auch die USA und Deutschland, dass Israel mehr Routen für Hilfslieferungen freigibt. Die Verhandlungen über eine Feuerpause gehen weiter. Ausgang ungewiss.
Schon seit 2 Jahren steht die Bundesregierung bei der Energiepolitik unter Druck. Denn obwohl die Gaspreise inzwischen wieder deutlich gesunken sind, Lieferunsicherheiten bleiben, seit das russische Gas nicht mehr fließt. Und so hoffen Erdgasproduzenten weltweit auf neue, gute Geschäfte in Europa. Große Förderländer haben sich jetzt getroffen, und zwar in Algerien, einem Land, das viele beim Thema Gas bisher kaum auf dem Schirm hatten. Christina Böker.
Algerien, viel Wüste, viel Sonne, riesiges Potenzial für grüne Energie. Aber noch kommt vor allem Gas aus der algerischen Wüste. Spanien etwa deckt hier ein Drittel seines Bedarfs. Jetzt soll über die algerischen Häfen oder Pipelines auch Gas nach Deutschland fließen. Erstmals unterzeichnete Anfang Februar ein deutscher Gashändler Verträge in Algier. Algerien ist der größte Gasexporteur Afrikas und hatte bis heute die Gasexporteure aus aller Welt zu Gast, etwa Russland, Libyen, Katar. Nicht die engsten politischen Freunde Europas. Gruppenbild mit dem iranischen Präsidenten. Ihr Produkt, das Gas, sei zukunfts- und noch ausbaufähig, erklären die Produzenten unisono. Die Sorge um den Klimawandel dürfe Investitionen nicht behindern. Wir brauchen mittel- bis langfristige Verträge, faire Preise und stabile Investitionen in Erdgas, insbesondere für die Energiesicherheit ärmerer Länder. Der Zwiespalt zwischen Geschäft und Politik. NGOs kritisieren die Menschenrechtslage, auch beim algerischen Gastgeber. Viele Länder Europas brauchen aber Gas, zumindest noch übergangsweise.
Wenn wir in die EU schauen beispielsweise, dann wird bis 2040 die Gasnachfrage um etwa 50% nach unten gehen und danach schrittweise bis auf null. In den aufstrebenden Ländern Asiens zum Beispiel, aber natürlich auch in Afrika, ist das andersherum, da wird die Gasnachfrage nach oben gehen.
Heißt, Gas aus Algerien und von anderswo ist ein Produkt von heute und morgen, vielleicht sogar von übermorgen. Denn auch wenn Europa hier lieber grünen Wasserstoff einkaufen würde, dafür gibt es, anders als fürs Gas, noch keine einzige Fabrik.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Konstantin.
In Berlin ist die Polizei bei der Suche nach den früheren RAF-Terroristen Garwig und Staub am Abend zu einem weiteren Einsatz ausgerückt. Im Bezirk Friedrichshain durchsuchten Beamte eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Laut Polizei wurde niemand festgenommen. Nur etwa 2 Kilometer entfernt hatte ein Spezialeinsatzkommando am Morgen auf einem Wagenburggelände nach Garwig gesucht. Die Ermittler gehen davon aus, dass er dort zwischenzeitlich in einem Bauwagen gewohnt hat. In der Schweiz hat eine Volksinitiative eine deutliche Rentenerhöhung durchgesetzt. Demnach wird eine 13. Monatsrente in voller Höhe eingeführt. Das bedeutet ein Plus von 8,3%. Es ist das erste Mal in der Schweiz, dass eine Volksinitiative zum Sozialausbau Erfolg hatte. 58% stimmten heute dafür. Die Regierung hatte die Initiative als zu teuer abgelehnt. Für Demokratie und Menschlichkeit haben in Nordrhein-Westfalen heute Tausende eine 7 Kilometer lange Menschenkette gebildet. Sie verband die Rathäuser von Bochum und Herne. In Würzburg demonstrierten 10.000 Menschen gegen Rassismus, rechte Gewalt und Diskriminierung. Und in Augsburg versammelten sich laut Polizei auf dem Rathausplatz mehr als 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Lichtermeer für Demokratie. In London sind gestern die wichtigsten britischen Musikpreise, die Brit Awards, verliehen worden. Die R&B-Sängerin Ray hat mit Auszeichnungen in insgesamt 6 Kategorien einen Rekord aufgestellt. Die 26-Jährige erhielt unter anderem die Auszeichnungen für das beste Album, den besten Song und als beste Künstlerin. Die Australierin Kylie Minogue wurde als globale Ikone geehrt.
Und wir machen weiter mit dem Sport und der Fußball-Bundesliga. Leverkusen ist seiner ersten deutschen Meisterschaft heute schon wieder ein Stück näher gekommen, Julia.
Ja, mittlerweile hat Leverkusen 10 Punkte Vorsprung auf die Bayern bei noch 10 Spieltagen. Und bis jetzt hat es ja keine Mannschaft geschafft, Leverkusen zu besiegen. Nicht in der Bundesliga, nicht im DFB-Pokal und auch nicht in der Europa League. Ja, und auch im Rhein-Derby gegen Köln gab es heute einen Sieg, 34 Pflichtspiele ohne Niederlage. Damit ist Xabi Alonso der Trainer der Stunde in ganz Europa. Liverpool, die Bayern haben wohl großes Interesse, aber darüber will in Leverkusen momentan natürlich keiner sprechen. Die feiern lieber.
Es ist das gewohnte Bild. Leverkusener, die sich feiern lassen, die schon wieder Grund zum Feiern haben, auch in Köln.
Wir wussten, dass wir heute, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir wieder 2 Punkte gut machen auf Bayern. Das haben wir heute gemacht. Dementsprechend sind wir sehr, sehr froh darüber, sind sehr, sehr glücklich. Aber es ist noch nicht vorbei.
Leverkusen in Blau und Schwarz ist gleich kombinationsstark und gefährlich. In der 4. Minute schiebt Hofmann den Ball nur einen Hauch neben den Pfosten. Die abstiegsbedrohten Kölner setzen zu Hause auf Konter und Überraschungsmomente. Der von Ljubicic in der 11. Minute gelingt noch nicht ganz. Dann steigt Thielmann Schaka von hinten in die Hacken. Schiedsrichter Stieler schaut sich das Ganze auf dem Bildschirm an und schnell ist klar, das ist rot. Thielmann nach einer knappen Viertelstunde runter, Köln in Unterzahl.
Klar, das kam uns entgegen. Ich war froh. Ey, selber schuld und that's it.
Trotzdem findet Bayer erstmal keine Leichtigkeit im Spiel. Der FC findet nicht das richtige Maß in den Zweikämpfen. Alles sehr emotional. In der 37. Minute zeigt der Tabellenführer, warum er ganz oben ist. Schnell und direkt geht's nach vorn. Frimpong muss nur den Fuß hinhalten. 1:0 für Bayer, das Bollwerk des rheinischen Nachbarn bezwungen. Die Hausherren wehren sich nach Kräften, alles können sie nicht vom Kasten fernhalten. Zur Pause aber noch alles drin, nur 0:1. Und der FC wirkt überhaupt nicht angeschlagen, im Gegenteil. Der erste Konter der zweiten Hälfte ist fast perfekt, aber Adamian trifft eben nur den Pfosten und nicht ins Glück. Bitter fürs kölsche Herz.
Wir haben, glaube ich, taktisch sehr diszipliniert gespielt, auch mit 10 gegen 11, hatten unsere Momente und leider heute auch wieder kein Tor geschossen, 2 reinbekommen. Dementsprechend verlassen wir als Spieler, als Verlierer den Platz und das ist das Entscheidende.
Leverkusen hat weit über 70% Ballbesitz, aber lange keine großartigen Ideen. Erst in der 73. Minute schlägt Bayer zu. Grimaldo mit dem eher glücklichen 2:0. Es ist der erste Torschuss von Bayer in der zweiten Hälfte. Chabot fälscht auch noch unglücklich ab. Die tapferen Kölner müssen einiges ertragen. Bayer gewinnt und guckt nur auf sich, nicht auf die Verfolger.
Ich sehe nur nach vorne. Ich sehe nur denken über den Nächsten. Ich sehe nicht hinten.
Und ja, Xabi Alonso scheint Leverkusen tatsächlich zu Meisterkusen machen zu können.
Von wegen, Deutschland hat keine guten Stürmer. Das hier ist Maximilian Bayer. Er ist 21 Jahre alt und hat Hoffenheim heute quasi alleine zum Sieg geschossen. Schon wieder, erst vergangenes Wochenende, traf er 2-mal gegen Dortmund, heute 2-mal gegen Bremen. Läuft für ihn.
2 Tore von Hoffenheims Matchwinner Maximilian Bayer. Dafür geherzt von den Fans. Und mit einem Küsschen vom Trainer belohnt.
Ja, für den Doppelpack. Was heißt wahrgenommen? Ich habe nicht dran gedacht, habe mich genommen und einen Kuss gegeben.
Hoffenheim, den Gästen aus Bremen vor allem in Sachen Konsequenz im Abschluss überlegen. 8. Spielminute Maximilian Bayer mit dem 1:0 für die TSG. Der 21-Jährige nutzte seinen Platz zur Hoffenheimer Führung. Bremen in der Folge mit einigen Möglichkeiten zum Ausgleich. Marvin Ducksch mit der größten 5 Minuten vor Ende der ersten Halbzeit. Pech für Bremen in dieser Phase des Spiels.
Ich glaube, wir können uns ja das als größten Schwerpunkt ankreiden, dass wir das heute nicht getan haben, dass wir die guten Chancen, die wir hatten, nicht genutzt haben.
Aber trotzdem ist das natürlich die am Ende vielleicht spielentscheidende Phase gewesen, dass wir es nicht geschafft haben, den Ausgleich zu erzielen und dann auch vor der Halbzeit noch einmal die Kompaktheit, die wir ansonsten ganz gut auf den Platz gebracht haben, nicht halten konnten.
Gastgeber Hoffenheim einfach genauer und konsequenter vor dem Tor. 44. Minute Maximilian Bayer mit dem 2:0.
Ja, besser kann es momentan nicht laufen. Doppelpack in Dortmund, Doppelpack hier. Also ich probiere den Flow von Woche für Woche mitzunehmen und einfach das Beste daraus zu machen.
Hoffenheim forderte hier für Elfmeter. Schiedsrichter Jöllenbeck sah dies nach Ansicht der Fernsehbilder jedoch anders. Unstrittig hingegen die gelb-rote Karte für Hoffenheims Marius Bülter nach dieser Aktion gegen Schmid, die TSG die letzten 20 Minuten zu zehnt. Werder Bremen in der Schlussphase mit viel Zug zum Tor. Alvero sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit diesem herrlichen Hackentreffer noch einmal für Spannung.
Ich glaube, dass der Sieg definitiv auch verdient ist. Ein paar Chancen zugelassen, ist auch klar. Aber in allgemein, glaube ich, auch gut verteidigt.
Ich glaube, zumindest einen Punkt hätten wir verdient gehabt, weil es vom Ergebnis sehr, sehr ärgerlich ist, insbesondere vor dem Hintergrund der Chance in der ersten Halbzeit. Aber von der Leistung her kann ich meiner Mannschaft wenig vorwerfen.
Bittencourt vergab die letzte Chance zum Bremer Ausgleich. Hoffenheim siegte am Ende mit 2:1. Maximilian Bayer machte heute den Unterschied.
Die Tabelle. Leverkusen hat mittlerweile 10 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Stuttgart ist Dritter, Dortmund auf 4 und knapp dahinter Leipzig. Hoffenheim ist Siebter vor Bremen auf Platz 8. Und am unteren Ende der Tabelle in der Abstiegszone Köln, Mainz und Darmstadt. Zum Wintersport. Slalom-Ass Linus Strasser ist in Aspen in den USA auf Platz 2 gerast, zum zweiten Mal in einer Woche. Für Langläuferin Coletta Rizek dagegen war dieser Platz 2 auf dem Podium eine Premiere. In Lahti in Finnland, da freute sich die Sprinterin darüber, wie eine Siegerin. Und auch bei der Bob-WM in Winterberg war der Jubel groß. Vor allem bei Francesco Friedrich, der ist nämlich zum 16. Mal Weltmeister geworden.
Mehr erleichtert als euphorisch wirkt der Champion. Vielleicht, weil der Sieg schon vor dem letzten Lauf sicher scheint. Mit 6 Zehntel Vorsprung startet der Sachsenbob ins Finale. Fährt wieder am schnellsten, triumphiert mit einem Vorsprung von 9 Zehntel Sekunden.
Wir haben wirklich uns auf den Moment vorbereitet. Die Startzeiten passen, die Fahrten passen, das Material passt. Es macht einfach Spaß.
Hinter dem Rekordweltmeister gewinnt der ewige Herausforderer Johannes Lochner wieder Silber. Nach seinem Sturz in Altenberg ist der Bayer aber immer noch gehandicapt.
Aber ich denke auch, wenn wir nicht gestürzt wären und heute einen perfekten Tag gehabt hätten, dann wäre es trotzdem verdammt knapp geworden. Also Franz und sein Team haben wirklich schon eine grandiose Leistung abgeliefert jetzt am Wochenende.
Auf Platz 3 überrascht Junior Adam Amur. Der erst 22-jährige Pilot gewinnt das Duell um Bronze. Mit dem Dreifacherfolg im Vierer und dem im Zweierbob gewinnen die deutschen Männer alle Medaillen bei dieser WM.
Der Weltcupsieg in der Teamstaffel im letzten Rodelrennen der Saison in Sigulda in Lettland, der war das perfekte Abschiedsgeschenk für Bundestrainer Norbert Loch. Dazu gab es noch eine Sektdusche und ganz viel Applaus, verständlich. 16 Jahre lang hat der Vater von Rennrodler Felix Loch die deutschen Sportler betreut, mit seiner Mannschaft insgesamt 119 Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen gewonnen. Und jetzt wird aus dem Bundestrainer ein Vollzeit-Opa. Die Enkel von Norbert Loch, die freuen sich schon.
Ja, und hoffentlich ist Abschied kein Stichwort fürs Wetter, Donald. Also Abschied vom schönen Frühlingsgefühl.
Ja, Julia, so warm wie heute, 17 bis 19 Grad hatten wir ja wirklich verbreitet, war keine Seltenheit im Westen und im Süden. Das ist erst einmal vorbei, die Luft wird ein wenig kühler. Wir schauen mal drauf auf die Animation und sehen hier ein Skandinavien hoch. Normalerweise ein Kältegarant, momentan ist es hier aber noch nicht allzu kalt, aber wir sehen schön, wie die Wolken hier drumherum geführt werden. Und dementsprechend können die Tiefdruckgebiete nicht direkt nach Osten, sondern müssen über Spanien in den Mittelmeerraum ausweichen. Also dort wird es in den nächsten Tagen auch noch sehr nass bei uns. Uns zwar mehr Wolken, ein wenig kühler, aber nicht allzu starke Regenfälle. Wir schauen mal in die kommende Nacht. Da ist es dann so, dass es vor allem so vom südlichen Niedersachsen bis nach Sachsen und nach Bayern meist nur lockere Wolkenfelder gibt, später Nebel. Ansonsten werden sich diese Hochnebelfelder, diese tiefhängenden Wolken eher verdichten. Morgen im Tagesverlauf gibt es dann vor allem von Hessen bis zum Bayerischen Wald und im äußersten Nordosten an der Ostsee am meisten Sonnenschein. Hin und wieder fallen ein paar schüchterne Regentropfen. Allzu viel wird es aber nicht sein. Die tiefsten Temperaturen in Bayern zum Teil auch mal unter 0 Grad, unter den dichten Wolken eher 7 bis 4 Grad. Die Höchstwerte morgen nicht ganz so hoch wie heute, immerhin 16 Grad noch in Bayern oder 15 Grad sind noch zu erreichen mit Sonnenschein. Ansonsten für die meisten so 10 bis 13 Grad, an der Ostsee aber nur noch 6. Der Trend Dienstag und Mittwoch überwiegend stark bewölkt, nur selten ein bisschen Sonnenschein, gelegentliche Regenfälle, die am Mittwoch im Süden etwas stärker werden. Temperaturen rund 10 Grad an der Ostsee, aber nur mit Mühe 5.
Dankeschön, Donald. Das waren unsere Tagesthemen. Hier geht's gleich weiter mit dem Spielfilm Echo.
Ja, und die nächsten Nachrichten in der Tagesschau, die sehen Sie dann hier gegen 0.50 Uhr.
Morgen begrüßt Sie hier dann Jessie Wellmer.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend.
Ja, man kann fast schon sagen, gute Nacht. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.